Agenda Niedersachsen. Diese Menschen bewegen das Land.
Martin Fuchs ist Politikberater und Social-Media-Experte aus Hamburg. Ich habe per Video-Interview mit ihm im Vorfeld eines anderen Podcasts gesprochen. Mein Gast dabei, Timon Ginus, Bundestagsabgeordneter bei den Grünen und auch jemand, bei dem Social-Media seit vielen Jahren eine wichtige Rolle spielt. Damals war er noch Vorsitzender der Grünen Jugend in Niedersachsen und ich habe es damals so wahrgenommen, dass er im Vergleich zu vielen anderen bei Social-Media wahnsinnig weit vorne war. Zum Beispiel damals auf Twitter. Heute gibt es die Heidi Reichenex, die Ricarda Langs. Das Tempo ist so schnell, dass auch junge, Social-Media-affine Politiker schnell ins Hintertreffen geraten können. Was meinst du, Martin?
Da bin ich komplett bei dir, ja. Und ich war auch immer schon ein Freund davon, nicht unbedingt nur zu sagen, weil jemand jung ist und weil jemand vielleicht in dieses digitale Zeitalter hineingeboren ist, dass er ein perfekter Mensch und Politiker für digitale Kommunikation ist. Ich erlebe das ganz, ganz häufig, dass gerade auch junge PolitikerInnen sehr daran scheitern, an diesen auch Affordanzen, nennt man das ja heute Neudeutsch, also an den Rahmenbedingungen, die so digitale Kommunikation von ihnen erwartet, und es dagegen ältere Kolleginnen sehr, sehr gut hinbekommen. Also gerade bei TikTok zum Beispiel, die allerersten demokratischen AkteurInnen, die dort richtig abgegangen sind, waren alte weiße Männer.
Ja, so ein Gregor Gysi zum Beispiel mit mehr als 500.000 Follower, aber aktuell zum Beispiel fällt mir ein, auch so ein Cem Özdemir mit seinem Regierung Baden-Württemberg-Kanal. Finde ich schon sehr, sehr cool, was der macht.
Auf jeden Fall. Und das zeigt wiederum, dass es ganz, ganz viel am Charakter abhängt, ob jemand gut funktioniert. Also ob er sich einstellen kann darauf, auf die Rahmenbedingungen, ob er willig ist, sich selbst nicht sehr ernst zu nehmen, ob er den Mut hat, mal Sachen auszuprobieren. Also auf beste Beispiel ist Johann Wadephul, ne? Also jemand, der bisher komplett digital unbeschrieben war, auch ist jetzt so der große Social-Media-Star, in Anführungszeichen der Bundesregierung, der irgendwie alle anderen abhängt, obwohl er bisher jedenfalls in seiner Rolle als außenpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion nicht besonders viel aufgefallen ist.
Es wird ja immer argumentiert, Martin, dass man Menschen inzwischen über Social Media informieren muss, wo klassische Medien teilweise eben wegfallen, weil sie teilweise einfach auch nicht mehr so genutzt werden wie früher. Aber was man sieht, muss man auch sagen, ist ja oft sehr seicht. Also wenn überhaupt, dann eine extrem seichte Informationsvermittlung mit, man könnte sagen, unterhaltendem Charakter, die da stattfindet.
Ja, da muss man vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen. All diese Plattformen, über die wir uns fast jeden Tag unterhalten, auf denen Politik stattfindet im digitalen Raum, sind ja nicht geschaffen worden für politische Information und auch nicht dafür, Demokratie zu retten, sondern sind gemacht worden, um Menschen zu unterhalten und möglichst lange dann im Freizeitverhalten auf diesen Plattformen zu halten und dann Werbung zu verkaufen als Geschäftsmodell. Und wir wissen alle, dass natürlich vielleicht ein schönes Tanzvideo oder ein schöner Foodporn, wo man dann quasi Essen präsentiert, viel, viel unterhaltsamer für Menschen natürlich ist, als vielleicht die komplexe Auseinandersetzung mit der aktuellen Steuerreform. Keine Frage.
Ich finde, man sieht das bei Timon Ginus sehr gut. Da geht ein Buberts-Interview reichweitenmäßig durch die Decke. Wenn ich mir dann harte politische Inhalte anschaue, sieht es ein bisschen anders aus. Die klicken deutlich schlechter. Das heißt, eigentlich sprechen wir von Unterhaltung, oder?
Wir reden von Unterhaltung. Und ich würde jetzt mal per se in diesen kulturpessimistischen vielleicht Kanon und Diskurs auch gar nicht mal so als negativ werten. Weil natürlich muss Politik, und das hat es auch schon vor dem Zeitalter des Internets getan, unterhalten am Ende des Tages. Also ich erinnere mich an Franz Josef Strauß, an die Wehner-Reden, an Willy Brandt. Das waren alles Menschen, die natürlich sehr seriöse Inhalte hatten und natürlich Politik den Diskurs getrieben haben auf einem hohen auch politischen Niveau. Aber das war immer auch unterhaltsam. Das war, Menschen hat es angesprochen. Warum? Weil sie genau das eingesetzt haben, was heute auch ganz, ganz entscheidend ist, Emotionen. Und wenn ich überzeugt bin von etwas, Passion für etwas habe, für etwas stehe, für meine Werte, für eine Vision habe, dann muss ich die auch mit einer emotionalen Note verbreiten. Das war in den 70er Jahren schon so und das ist heute noch mal viel, viel stärker so. Und ich habe jetzt aber den Eindruck, dass dieses Emotionale ganz, ganz viel Inhalt überdeckt. Der Fokus liegt ja nur darauf, noch möglichst emotional, im besten Fall Wut und Empörung und Angst, so diese ganzen negativen Emotionen zu triggern, weil man merkt, dass das noch besser funktioniert, als das mal andersrum zu probieren, mal zu gucken, was sind denn eigentlich die positiven Emotionen, die ich auch einsetzen kann? Zuversicht, Optimismus, wie kommen wir wieder super raus aus dieser misslichen Lage, in der sich Deutschland vielleicht gerade befindet? Und das fehlt mir ein bisschen. Und ich weiß aber auch, das funktioniert. Also man kann auch mit einer positiven Emotion, mit einer starken sachlichen, inhaltlichen Fokus, kann man durchaus erfolgreich sein, auf Social Media. Man muss nicht diese niederen Instinkte vielleicht mit diesen negativen Vibes bedienen.
Man könnte dir jetzt widersprechen, Martin, und sagen, die Algorithmen sorgen dafür, dass der Empörungsmodus einfach besser funktioniert.
Da muss man immer die Frage stellen, was heißt funktionieren? Ich glaube, das ist die große Lebenslüge, von der wir wirklich wegkommen müssen, dass nur Viralität und Reichweite jetzt ein Erfolgskriterium sein sollten. Also ja, ich kann sehr, sehr schnell, indem ich jemand anderes schlecht mache, mich über den politischen Gegner empöre, kann ich sehr schnell Reichweite generieren. Aber was bringt es mir? Was bringt es meiner Partei? Was bringt es meiner Position? Wird dann über meine Position geredet? Nein, es wird dann über den Angriff auf den politischen Gegner geredet. Und da müssen wir, glaube ich, wegkommen, sich wieder viel, viel stärker zu überlegen, was sind denn eigentlich meine Zielgruppen? Also 50% im Internet finden so alles scheiße, was ich mache. Das ist nicht meine Zielgruppe. Wo sind denn die 7, 8% zum Beispiel bei der SPD in Sachsen-Anhalt jetzt, die ich mit einer Sachpolitik überzeugen kann, um vielleicht daraus 9% zu machen bei der nächsten Wahl? Also. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass wir nicht darauf gucken sollen, hat das jetzt Millionen Reichweite, das Video, sondern habe ich da einen Impact oder kann ich damit einen Impact erzeugen, um Menschen zu begeistern für meine Idee und meine Werte, die ich habe als Politiker?
Total kluge Antwort von dir. Lass mich trotzdem mal mit einem kulturpessimistischen Impuls reingehen. Wir sind ja im Moment, finde ich, in einer Phase angekommen, bei der sich auch junge Menschen fragen, wo soll das eigentlich alles irgendwann nochmal hinführen? Also Beispiel, wenn ich heute 0,8 Sekunden ein Video weiter switche, mache ich das dann irgendwann in 0,4 Sekunden? Wo soll das hinführen? Ich werde den ganzen Tag emotional geleitet. Siehst du da irgendwo Licht am Ende des Tunnels? Also schlagen wir doch am Ende irgendwann wieder die Zeitung auf, um ein Tempo zu finden, mit dem auch ein menschliches Gehirn zurechtkommt.
Ja, definitiv. Also ich bin an der Stelle Optimist. Zum einen, weil ich auch sehe, dass diese jungen Leute, über die wir ganz, ganz oft sprechen, die maßgeblich das ja haben wollen, wie Politik heute vermittelt wird, mittlerweile davon weggehen. Also ich erlebe in meinen Vorlesungen, wo ich bin und mit jungen Leuten spreche, die haben teilweise gar kein Smartphone mehr, weil sie angekotzt sind von diesem Snack-Content, von diesen schnellen, kleinen, kurzen Happen. Die wollen wieder die Einordnung haben. Ob sie dann die Zeitung aufschlagen, da bin ich der große Zweifler vielleicht, aber sie wollen kontextuell große Recherchen, auch gute Recherchen von Zeitungen haben und sie wollen es eingeordnet haben. Ganz, ganz wichtig, der vertrauensvollen Absender haben, der ihnen Sachen einordnet und eben nicht mehr diese Überschriften wissen, wo sie merken, das führt zu News Avoidance und das führt zu irgendwie vielleicht schlechten Vibes in meinem Leben, sondern sie wollen es eingeordnet haben. Da bin ich Optimist, dass es wieder dahin geht und das ist der große Wert von Journalismus an der Stelle, wo ich immer sage, bleibt bei diesen journalistischen Werten, Grundwerten und macht das weiter so und geht nicht auf diesen kurzen Snack-Content so. Und das Zweite ist, ich sehe auch in der politischen Kommunikation durchaus Beispiele, die zeigen, dass es anders funktioniert. Mein Lieblingsbeispiel ist das Video von Robert Habeck in seiner Funktion als Vizekanzler, als er den Gaza-Konflikt eingeordnet hat. Der hat sich hingestellt, das ist etwas gewesen, was eigentlich Olaf Scholz hätte tun müssen, so ein paar Wochen nach dem Überfall der Hamas auf Israel. Hat man in einem 11-Minuten-Video, was über das, was wir sprechen, extrem lang ist, hat er das mal eingeordnet, wie die Bundesregierung die Position ist, die hochkomplex war und extrem schwierig auch zu erklären. Und dieses Video hat dann auch übersetzt auf Englisch über 40 Millionen Menschen erreicht. So, ne? Leute schauen sich das an, wenn sie das Gefühl haben, da ist jemand ehrlich, da ist jemand direkt zu uns, versucht mal irgendwie diesen ganzen Diskrepanzen im Diskurs mal einzuordnen. Das hat großartig funktioniert. Und ein zweites Beispiel, und das ist einer meiner Lieblingspolitiker im digitalen Raum, ist Robin Meserosch von der SPD. Der saß mal im Bundestag, ist dann leider im letzten Jahr rausgeflogen mit einem schlechten Listenplatz in Baden-Württemberg, versucht jetzt gerade wieder SPD-Chef in Baden-Württemberg zu werden. Und der schafft es, hochkomplexe Inhalte jedes Mal in seinen Videos, die sind auch 6, 7, 10, 12 Minuten lang, zu erklären, selbstkritisch mit sich, mit seiner Partei und schafft es da wieder Einordnung und herzustellen, Kontextualisierung herzustellen. Und die sind extrem erfolgreich, diese Videos, auch in ihrer Länge, wie sie sind.
Ein schönes Beispiel ist ja auch Heidi Reicheneck. Da habe ich schon hohen Respekt vor. Ich habe das Video vor Augen, in dem sie erklärt, was verdienen Menschen in einer Getränkeabfüllfabrik im Osten und in der Dépendance im Westen. Kann man politisch jetzt unterschiedlicher Meinung sein. Ich würde sagen, in Niedersachsen und Bayern wird auch nicht gerade an allen Stellen gleich verdient. Aber das hat schon fast einen journalistisch recherchierten Hintergrund. Und das scheint mir auch ein Teil der Stärke zu sein, diese teilweise wirklich tiefe inhaltliche Vorbereitung.
Ja, also genau, der Erfolg von Heidi Reichenegg ist nicht vom Himmel gefallen. Also zum einen hat sie seit über 5 Jahren sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt auf TikTok und auch auf Instagram, wie man solche Inhalte aufbaut. Und wir wissen auch, dass gerade so die Adaption von journalistischen Formaten, Straßenumfragen oder auch so Erklärvideos und so, von denen du gerade redest, extrem gut funktionieren, weil das sind eingeübte Formate, die wir kennen aus den klassischen Medien, die sehr gut geeignet sind. Und ein dritter Punkt, Heidi Reichenegg ist wie gemacht für dieses digitale Zeitalter. Sie hat diesen Schnellsprech, den man ihr auch nicht abtrainieren kann und den auch keiner abtrainieren sollte bei ihr. Und das ist etwas, das kommt extrem authentisch, das kommt extrem nahbar rüber. Und sie schafft es natürlich dann auch mit diesen ganzen popkulturellen und netzkulturellen Sachen, die sie dann dort einbaut, aber trotzdem Informationen und Fakten rüberzubringen, indem, und das muss man sagen, das Team extrem viel Zeit und Ressourcen reinsteckt, um diese Videos zu machen. Das ist halt eben nicht mal eine Kamera aufgebaut und sich irgendwo hinstellen, sondern das ist eine lange Redaktionsarbeit davor. Das ist das Überlegen, welche Infografiken wir wie wo einblenden können und so weiter. Das ist sau viel Arbeit und ich weiß, das dauert mal teilweise 2 Tage, so ein Video richtig gut zu produzieren. Und da muss natürlich auch der Wille und auch die Passion dann bei Politikern sein, diese Ressourcen dann zur Verfügung zu stellen und das dann auch zu haben, wenn man gut performen möchte, so.
Martin, ich würde gern mit dir nochmal über Bundestagsreden sprechen. Wir sehen ja immer wieder Schnipsel daraus auf Instagram zum Beispiel, auf TikTok, aus Reden, die im Bundestag gehalten wurden. Ich frage mich, geht es denn überhaupt noch um diese Agora der Demokratie, also den Austausch von Informationen im Parlament? Oder geht's, wenn jemand ans Rednerpult geht, vielmehr um die Verwertbarkeit von Content aus der Rede in sozialen Medien?
Ich kann jetzt nicht in 630 Köpfe reinschauen, aber mein Eindruck gerade in den letzten Jahren ist schon, dass sich da was verändert hat. Also natürlich getrieben durch die Kommunikation der extremen Rechten im Bundestag, die genau das nämlich machen, seit sie im Bundestag sitzen, das Parlament als Contentbühne zu missbrauchen, haben die anderen Parteien gesagt, okay, wir müssen da irgendwie gleichziehen, müssen uns daran orientieren. Und ich erlebe immer häufiger, dass Mitglieder des Bundestages ihre Reden eben nicht mehr für diesen deliberativen Austausch im Parlament nutzen, sondern eben, weil sie wissen, der Effekt und der Nutzen dieser Rede, dieser 3 Minuten, die ich habe, ist viel, viel größer, wenn ich die in 3, 4 kleine Schnipsel schneide und dann vielleicht 100.000 Leute erreiche, als jetzt mit meinen 629 KollegInnen da einen Diskurs zu führen. Und wenn wir ehrlich sind, ja, der Bundestag sollte frei sein von dem, aber diese Reden waren immer schon natürlich Show, ne? Die Arbeit passiert in den Ausschüssen, dort wird wahrscheinlich dann auch viel, viel sachlicher und so an und vielleicht viel, viel tiefer argumentiert. Aber in einer 2, 3 Minuten Rede muss ich halt auf den Punkt irgendwie meine Argumente rüberbringen. Und das ist immer schon eine zugespitzte Geschichte gewesen und war immer schon vielleicht nicht besonders tief so. Aber ich habe wirklich in der Tat auch Angst, dass diese Entwicklung weitergetrieben wird und würde mir wünschen, dass der eine oder andere aus der demokratischen Lage da auch ganz, ganz heftig auf die Bremse tritt und mal überlegt, für wen ich hier eigentlich gerade spreche. So, es muss ich nicht ausschließen. Eine gute Rede kann man später auch natürlich gut verarbeiten und für Kommunikation benutzen. Aber das Ziel sollte immer sein, dass ich den Austausch im Parlament als oberste Priorität setze. So, weil sonst können wir den ganzen Laden zumachen.
Gegenargument dazu wäre, was im parlamentarischen Ablauf passiert, geht ja weit über diese einzelne Bundestagsrede, die wir in der Öffentlichkeit sehen, hinaus. Also wie viele langweilige Parlamentsreden haben wir schon gesehen, kann ich aus meiner journalistischen Zeit kaum zählen. Da habe ich fast schon Sympathie für die Haltung von Abgeordneten, die sagen, ich pumpe meine Rede so auf, dass sie für Social Media geeignet ist und damit erreiche ich dann Zielgruppen, die vorher noch nie eine Bundestagsrede oder Teile davon gesehen haben.
Da bin ich prinzipiell bei dir und freue mich natürlich auch über jeden Einzelnen, der über diese 10% der politisch Interessierten, die sich für Tagespolitik interessieren, erreicht wird mit politischer Diskurs so. Aber da müssen wir unser politisches System ändern. Wir sind eine repräsentative Demokratie. Das heißt, diese 630 Menschen, die jetzt im Bundestag sitzen, sind für 4 Jahre gewählt, um unsere Interessen dort irgendwie auszuhandeln. So, sie sind nicht dafür gewählt, quasi jetzt jeden einzelnen Bürger und Bürger diesen Aushandlungsprozess mit denen auszumachen. Dann würden wir, glaube ich, scheitern als Deutschland mit 84 Millionen Menschen und 63 Millionen Wählerinnen. So, das wird nicht funktionieren in seiner Komplexität. Man wird es so gar nicht schaffen und das sollte auch nicht der Anspruch sein, jetzt alle 63 Millionen Menschen da mitzunehmen, die man vielleicht am Wahltag erreichen möchte. Sondern von daher würde ich schon sagen, dass die repräsentative Demokratie da schon auch gewisse Rollenverteilung hat, an die wir uns orientieren sollten. So. Nichtsdestotrotz bin ich bei dir, ja, eine gute Rede, die vielleicht für meine Kollegin im Bundestag geschrieben ist, kann natürlich trotzdem informativ, unterhaltsam sein, um dann den einen oder anderen Menschen im Feed zu erreichen, der sich vielleicht nicht aktiv für Politik begeistert.
Lass uns ein Thema am Ende kurz noch ansprechen, Martin. Du hast über die rechtspopulistischen Parteien gerade auch gesprochen im Bundestag und wie sie soziale Medien für sich zu nutzen wissen. Jetzt kann man natürlich aufgrund von Algorithmen sagen, bei linken und rechten Extremen funktioniert Social Media natürlich besonders gut, weil es eben über Algorithmen auf Extreme und auf Empörung einzahlt. Man könnte aber auch die These aufstellen, dass die Parteien der demokratischen Mitte nicht aktiv genug gewesen sind und vielleicht auch nach wie vor es nicht sind, um dem etwas entgegenzusetzen. Wie siehst du das?
Ja, beides ist richtig. Also sowohl das, was du gerade schon beschrieben hast, natürlich die Notwendigkeit, sich überhaupt als Oppositionspartei natürlich diesen Stückchen am Kuchen der öffentlichen Wahrnehmung der Aufmerksamkeitsökonomie zu holen, geht halt am einfachsten, um eigene Kanäle aufzubauen, als zu hoffen, mal in der Tagesschau zitiert zu werden oder in der Zeitung. Das ist das eine. Und ja, die klassischen Mitteparteien, die Volksparteien, haben es einfach verschlafen, weil sie die Notwendigkeit nicht hatten, sich da auch zu bewegen. Ja, und was auch stimmt, natürlich sind die Erfolgskriterien der Algorithmen sehr, sehr nah an populistischen und extremistischen Handlungs- und Kommunikationsweisen dran. Das heißt, die sind da schon bevorteilt, das zeigen alle Studien auch, dass es natürlich viel, viel einfacher ist, mit Empörung dann auch vorzukommen und wahrgenommen zu werden. Aber auch da schließt sich der Kreis zu dem, was ich vorhin als Gedanken geteilt habe. Ich glaube, und ich bin davon fest überzeugt, da gibt es viele Beispiele, dass die demokratische Mitte das genauso nutzen kann, ohne jetzt in populistische und extremistische Ränder abzudriften. So. Was halt fehlt, ist der Inhalt. Ne? Also die Idee davon, warum wir eigentlich gerade diesen Bums machen, warum wir diese Reform brauchen und wo wir in 20, 30 Jahren stehen wollen als Deutschland. Da ist halt eine komplette Verunsicherung in der deutschen Politik da. Und wenn ich das den Leuten nicht erzählen kann, wo ich hin möchte, keine Idee davon habe, dann kann das natürlich nicht funktionieren, dieses ganze Klein-Klein, dieser Murks, der da auch in Berlin gerade passiert. Und das können AfD und Linke anbieten. Sie haben jeweils ein vielleicht ideologisches Zukunftsmodell, was sehr, sehr einfach erklärbar ist. Ich bin mal sehr platt, die AfD sagt, zurück in die 50er Jahre, alle Menschen mit nicht deutschen Pass raus, dann sind alle Probleme gelöst. Das ist sehr einfach verständlich. Und die Linke sagt, okay, alle Reichen müssen stark besteuert werden, dann haben wir viel Geld und können alles ausgeben für soziale und Bildungsthemen und so weiter. Das sind einfache, natürlich Antworten, die natürlich aber verfangen, die sehr, sehr klar sind als das, was vielleicht die demokratische Mitte uns gerade anbietet als Lösungsangebot.
Martin Fuchs war das, Politikberater und Experte für digitale Kommunikation. Ich sage herzlichen Dank.